Die Gangs kontrollieren den Hafen und den Flughafen. Und Haiti ist sehr abhängig von Importen. Mhm. Wenn wir also Zugang zu Elektrizität, Treibstoff oder was auch immer haben, dann nur, weil wir unsere Vorräte aufbrauchen. Denn seit dem 29. Februar kommt nichts mehr herein. Also gehen unsere Vorräte zur Neige. Wenn ich also in den Supermarkt gehe, und das habe ich letzten Dienstag getan, war dort noch alles verfügbar. Ich war ziemlich überrascht, denn ich wusste, dass wir nur noch von Vorräten leben. Die Frage ist nur, für wie lange?
In der heutigen Folge Alles muss raus sprechen wir über nicht ganz osterliche Themen. Wir sprechen darüber, was in Haiti gerade passiert. Ein Land, das ich als Journalist ausgesprochen interessant finde, das ich auch schon mal bereist habe für eine Geschichte über den Zombie-Kult. Und dieses Land ist das Land auf der Welt, was wahrscheinlich gerade dabei ist, all seine moralischen Werte aufzugeben. Es ist ein Land in absolutem Chaos. Und mit meiner Gesprächspartnerin habe ich darüber gesprochen, was es bedeutet, in Haiti zu leben. Denn sie lebt in Haiti, betreibt dort eine NGO oder arbeitet dort für eine NGO und sie beantwortet eigentlich alle Fragen, die ich habe zu Haiti. Wie konnte das passieren? Wie geht man damit um, dass ein Mann, der sich Barbecue nennt, jetzt der Präsident dieses Landes ist und mit einer Gangstruktur Haiti bzw. Port-au-Prince übernommen hat? Wie lebt es sich als Frau? Mit welchen Gefahren muss man rechnen? Wie bereitet man sich überhaupt auf so eine Situation vor? Und vor allem, das ist ganz wichtig auch für mich gewesen, wie kann ich in dieses Land kommen? Denn ich möchte gerne darüber berichten. Alles, was ihr über Haiti wissen wollt, alles, was gerade passiert in Haiti, erfahrt ihr jetzt.
Unser Gast, Annalisa Lombardo, arbeitet als Landesdirektorin der Welthungerhilfe in Haiti. Gemeinsam mit 20 weiteren Mitarbeitenden ist sie in der belagerten Hauptstadt Port-au-Prince im Einsatz. Sie lebt schon seit 16 Jahren in Haiti, ist sehr gut vernetzt und hat trotz der aktuellen Lage nicht vor, Port-au-Prince zu verlassen. Seit dem verheerenden Erdbeben 2010 befindet sich Haiti in einer politischen Krise. Vor wenigen Wochen haben Gangs mehrere Teile des Landes in ihre Gewalt gebracht und den Rücktritt von Interimsregierungschef Ariel Henry erzwungen. Insgesamt wurden 4.000 Häftlinge durch kriminelle Banden aus haitianischen Gefängnissen befreit und sorgen nun unter Anführer Barbecue, einem ehemaligen Polizisten, für anarchische Zustände. Korruption, Kriminalität und Gewalt sind allgegenwärtig und eine akute Hungersnot bedroht die Bevölkerung. Unzählige Menschen versuchen aus dem Land zu flüchten.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, um mit mir über die Situation in Haiti zu sprechen. Vor allem, weil ich darüber nachdenke, nach Haiti zu kommen, um zu berichten und zu zeigen, was dort passiert. Vor allem, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass du weißt, was Labadie ist. Ich finde, das ist das Perverseste, was der Kapitalismus in den letzten Jahren hervorgebracht hat. Auf der einen Seite brennt das Land und auf der anderen Seite kommen wohlgenährte Touristen, Amerikaner.
Ein sicherer Hafen, ja, ein wirklich sicherer Hafen, buchstäblich. Aber er ist jetzt geschlossen, das weißt du?
Das weiß ich nicht. Haben Sie es geschlossen?
Ja, ich glaube, ich habe es die Nachrichten gesehen, ich habe es nicht überprüft. Es ist jetzt nicht meine oberste Priorität, aber ich habe gesehen, dass die, wie heißt das Unternehmen, die Kreuzfahrtgesellschaft
Royal Caribbean.
Ja, Royal Caribbean hat den Dienst nach Labadie eingestellt, seit die Situation begonnen hat. Und die Leute da unten sind ziemlich verärgert, denn das war auch eine Art von Einnahmequelle. Wenig Geld. Aber in dieser Situation war das nicht gerade die Nachricht, die sie erwartet hatten. Ich stimme also zu, was die kapitalistische Lesart der Situation angeht. Aber manchmal haben Menschen nur die Brotkrumen auf dem Tisch. Ich meine, das ist häufig das Essen. Und jetzt haben sie nicht einmal mehr die Brotkrumen.
Ich habe Haiti besucht, ich glaube 2016. Ich kam dorthin und fand es wirklich schön. Alle haben mich gewarnt, dass es ein ziemlich gefährlicher Ort sei, aber 2016 war es meiner Meinung nach noch ein sicherer Ort. Was denkst du, was ist der Grund dafür, dass Haiti nicht zur Ruhe kommen kann, dass dieses Land vor und nach dem Erdbeben in einem ständigen Kampf steckt?
Nach dem Erdbeben ein bisschen mehr, weil ich glaube, dass es nach dem Erdbeben wirklich eine konstante Eskalation gab, die uns in die Situation gebracht hat, in der wir heute leben. Aber die Situation, in der wir uns heute befinden, ist meiner Meinung nach nur die Implosion aller inneren Widersprüche dieses Landes. Denn es ist ein Land mit extremen Widersprüchen und vielen gegensätzlichen Interessen, sowohl im Inland als auch international. Es ist also ein Land mit riesigen unsichtbaren Barrieren, sozialen Barrieren, sozialer Ausgrenzung. Historisch gesehen liegt das wirklich in der DNA dieses Landes. Und ich glaube, dass diese Gang, so wie sie sich entwickelt hat, einer der Aspekte der sozialen Ausgrenzung ist. Dann gibt es die Instrumentalisierung dieses Phänomens durch die verschiedenen Eliten, die politische und die wirtschaftliche. Und dann gibt es die Rolle, die internationale Akteure spielen.
Ah, okay.
Denn Haiti ist sehr fragil. Es ist ein zerbrechlicher Staat. Und die internationale Gemeinschaft versucht irgendwie, der haitianischen Führung einige Richtlinien zu geben. Sie versucht, die Wahl einer Regierung zu erleichtern, die für einen Dialog mit ihr offen ist. Aber es ist sehr komplex, weil es viele Aspekte, viele Akteure gibt. Und die Situation wird immer komplizierter, weil ich denke, dass der wichtigste Faktor heutzutage die Tatsache ist, dass es in Haiti wirklich keinen Kandidaten gibt. Keinen politischen Führer, der wirklich ein politisches Programm oder eine Vision verfolgen kann. Die Mehrheit der Haitianer hat zu viele unterschiedliche Interessen und es gibt keine starke Persönlichkeit, die wirklich etwas vorschlagen kann, das im besten Interesse des Landes ist. Und genau das ist das Problem.
Was ist deine Erklärung für die Gewalt? Es gibt viele Länder in Mittel- und Südamerika oder auf dem afrikanischen Kontinent, in denen auch diese Art von Chaos herrscht. Aber es scheint, dass das Chaos in Haiti ziemlich spezifisch für dieses Land ist, also diese Gangs. Eine der ersten Dinge, die ich in Haiti gelernt habe, war, dass man beim Verlassen des Flughafens darauf achten sollte, dass man sein Auto abschließt, weil es ziemlich wahrscheinlich ist, dass man auf dem Weg vom Flughafen nach Port-au-Prince in die Stadt angehalten und ausgeraubt wird. Warum würdest du sagen, dass es in Haiti diese besondere Art von Gewalt oder Gangkultur gibt?
Wie ich bereits sagte, glaube ich, dass es daran liegt, dass ich will hier nichts rechtfertigen, aber die soziale Ausgrenzung, die Tatsache, dass ein großer Teil der haitianischen Bevölkerung von einigen sehr grundlegenden sozialen Diensten und der Bildung vor Ort ausgeschlossen ist, ist einer der Faktoren. Wenn man erst einmal draußen ist, hat man keine Chancen mehr auf eine gute Ausbildung. Ich meine, man ist in einem Land mit einer sehr schwachen Wirtschaft und sehr geringen Beschäftigungsmöglichkeiten vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen. Aber die Tatsache, dass man nicht einmal einen ordentlichen Schulabschluss hat, macht einen obendrein noch viel verwundbarer. Aber dann, wie ich vorhin schon sagte, sind Gangs auch ein Instrument anderer Mächte gewesen. Und es gibt eine Geschichte der Gewalt in der haitianischen Politik. Und verschiedene Führer haben in verschiedenen Phasen der haitianischen Geschichte auf nicht offizielle bewaffnete Kräfte zurückgegriffen, um ihre Macht durchzusetzen. Wir beginnen mit Tonton Macoute unter Duvalier. Dann haben wir die Chimère unter Aristide. Und dann, je zersplitterter die Macht wurde, desto zersplitterter wurde die Gruppe, die nicht offizielle bewaffnete Gruppe. Und in dieser späteren Phase wurden sie nicht nur zersplittert, sondern auch immer mächtiger. Und irgendwie sind sie immer unabhängiger geworden. Sie behaupten nun, ein Akteur zu sein, nicht nur von der Elite benutzt zu werden, sondern sie wollen ihre Stimme haben. Das behaupten sie. Inwieweit diese Gruppen eine strategische Sichtweise haben, darüber lässt sich streiten.
Ist es vergleichbar mit den FARC in Kolumbien, dass diese Truppen von einer höheren Macht, einer größeren Macht unterstützt werden, um das Land Kolumbien instabiler und anfälliger für politische Veränderungen zu machen?
Eine kleine Einordnung. FARC, im Spanischen Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, was zu Deutsch bedeutet Revolutionäre Streitkräfte Kolumbiens, wurden 1964 in Kolumbien gegründet und gehören zu den mächtigsten und am längsten aktiven Guerillagruppen der Welt. Zunächst setzten sie sich gegen soziale Ungleichheit ein. Im Laufe der Jahre wurden sie jedoch vor allem durch Drogenhandel, Entführung und Erpressung bekannt.
Also, ich bin kein Experte für die FARC oder Kolumbien, aber ich sehe dort eine Art besser organisiertes System. Haiti ist einfach sehr zersplittert. Und die FARC hat eine gewisse Ideologie, die etwas einheitlicher und kohärenter ist als in Haiti. Es gibt zwar einige Bandenführer, die sich auf eine ideologische oder vermeintliche Annahmen berufen, aber es sind oft einfache Kriminelle. Ich meine, es gibt mehr kriminelle Gruppen, es ist also im Grunde weniger politisch.
Wenn ich die Nachrichten lese, scheint es, als befände sich Port-au-Prince gerade in einer regelrecht apokalyptischen Situation. Ist das so? Oder wie ist das deiner Meinung nach? Ist es so apokalyptisch, wie es in den deutschen Nachrichten dargestellt wird? Oder ist es so, dass es ein paar Schießereien gibt, aber man kann seinem täglichen Leben nachgehen? Oder ist es wirklich so gefährlich?
Das kommt darauf an, wo du in Port-au-Prince wohnst.
Es ist also nicht die ganze Stadt, okay.
Nach den neuesten Statistiken werden 80% des Stadtgebiets von Gangs kontrolliert. Aber selbst dort hängt es wirklich von der Präsenz der Gang ab. Es ist wirklich von einem Viertel zum anderen unterschiedlich. Der Modus operandi einer Gang ist überhaupt nicht einheitlich. Und ich musste mein eigenes Viertel verlassen. Ich habe nicht dort gelebt, wo ich jetzt bin. Ich wohnte in einem Viertel, ganz in der Nähe des Carrefour Ferré. Und Carrefour Ferré wurde im August letzten Jahres leer gefegt, weil Gangs mitten in der Nacht auf die Straße gingen, überall herum schossen und Häuser anzündeten, nur um die Bevölkerung zu vertreiben. Aber vor 2 Tagen war ich im Büro und habe einen Kollegen getroffen. Er wohnt in einem anderen Viertel, in der Villa Solidarité. Er wohnt am Rande von Cité Soleil. Er ist also im nördlichen Teil der Stadt. Er sagte mir, weißt du was, Bandenmitglieder sind in dem Block gleich auf der anderen Seite meiner Straße. Sie sind dort. Und ich frage ihn, was hältst du davon? Ich sage, nein, sie verdrängen die Bevölkerung nicht. Aber sie sind da. Man sieht sie mit ihren großen Waffen und so, aber sie lassen uns in Ruhe. Selbst dort, wo die Gangs sind, ist die Art und Weise, wie sie mit der lokalen Bevölkerung interagieren, anders. Die Angst ist da und es gibt Schießereien. In Port-au-Prince ist die Situation wieder anders. Ich glaube, Port-au-Prince ist das einzige Gebiet in der Metropole, in dem Supermärkte und Banken noch geöffnet sind, weil die Gangs dort nicht physisch präsent sind. Es gibt hier also verschiedene Grade der Apokalypse.
Das ist die nächste Frage. Wie kann man unter solchen Umständen ein normales Leben führen? Gibt es da noch Nahrung von draußen? Kann man, wenn man einen Snickers oder eine Coca-Cola kaufen will, kann man das noch? Oder warum können wir reden? Funktioniert das Internet noch? Wer kümmert sich um das Internet und das Kabelfernsehen? Haben die Gangs die Kontrolle über Telekommunikationsunternehmen? Ich habe also keine Ahnung, ich verstehe die Situation nicht richtig.
Nein, nein, ich meine, das ist eine sehr gute Frage, aber ich glaube, ich weiß es nicht. Die Gangs kontrollieren den Hafen und den Flughafen und Haiti ist sehr abhängig von Importen.
Mhm.
Wenn wir also Zugang zu Elektrizität, Treibstoff oder was auch immer haben, dann nur, weil wir unsere Vorräte aufbrauchen. Denn seit dem 29. Februar kommt nichts mehr herein. Also gehen unsere Vorräte zur Neige. Wenn ich also in den Supermarkt gehe, und das habe ich letzten Dienstag getan, war dort noch alles verfügbar. Ich war ziemlich überrascht, denn ich wusste, dass wir nur noch von Vorräten leben. Die Frage ist nur, für wie lange? Denn, und das kann ich nicht beantworten, aber bis jetzt in Port-au-Prince, weil Port-au-Prince belagert wird, außerhalb von Port-au-Prince ist die Situation anders, denn außerhalb von Port-au-Prince ist man auf die Grundstoffe angewiesen, die über Port-au-Prince eingeführt werden, zum Beispiel Treibstoff. Der gesamte Treibstoff, der in Haiti ankommt, wird über Port-au-Prince abgewickelt und das Tanklager steht unter der Kontrolle von Gangs. Ich erhalte jetzt also Nachrichten von Kollegen außerhalb, die sagen, dass sie keinen Treibstoff finden können, sondern nur auf dem Schwarzmarkt. Wie können wir damit umgehen? Das ist also die andere Seite. Auf dem Lande haben sie noch die Möglichkeit, etwas zu produzieren. Ich meine, es ist traditionell ein Agrarland mit vielen Defiziten, wenn es um Produktivität und Möglichkeiten und alles geht. Aber sie können immer noch Zugang zu Land haben und sie können immer noch versuchen, etwas zu essen zu produzieren. Also haben sie immer noch ein paar Mangos oder so.
Wenn man als Gangmitglied die Kontrolle über den Hafen und den Treibstoff übernimmt und dadurch die Kontrolle des Hafens die gesamte Bevölkerung von Haiti negativ beeinflusst, was ist denn die Perspektive? Welche Idee steckt dahinter, als haitianisches Gangmitglied das ganze Land gegen sich aufzubringen? Die Bevölkerung. Also warum? Das verstehe ich nicht.
Ich meine, es gibt ein bestimmtes Mitglied, das ich hier im Sinn habe, nämlich Barbecue.
Ja, dieser berühmte...
Er ist derjenige, der die Kontrolle über einen hat. Ja, er ist der Medienmann. Und er hat eine sehr widersprüchliche Position, weil er sich als den Robin Hood der Situation darstellt. Und er sagt, dass er das für die Bevölkerung tut. Aber er ist sich auch darüber im Klaren, dass die Schwächsten in der Bevölkerung, in deren Namen er spricht, am meisten von dem betroffen sind, was er tut. Und er weiß das. Ich glaube also, dass es da eine Menge Heuchelei gibt. Viel zu viel. Jeder spielt hier ein Spiel und stellt sich selbst als Anführer der Gemeinschaft dar. Aber das ist nicht neu. Ganganführer, die sich als Anführer der Gesellschaft ausgeben. Ich habe einige von ihnen in der Vergangenheit getroffen. Ich bin seit 16 Jahren hier. Das ist also nichts Neues. Und ich glaube, dass die Rhetorik der letzten Phase von Aristide, der Lavalas, sie benutzen diese Rhetorik, um ihre Richtung zu rechtfertigen. Aber entgegen aller Beweise. Aber sie wissen es. Sie können es nicht wissen.
Hm.
Sie halten die Menschen einfach für dumm, fürchte ich.
Würdest du sagen, Port-au-Prince ist ein Kriegsgebiet?
Als ich für die Organisation meine Daten zur Bewertung des Risikos und des Risikos eines bewaffneten Konflikts ausfüllen musste, habe ich mich immer geweigert, diese Seite auszufüllen, weil es sich nicht um einen bewaffneten Konflikt handelt. Dies ist etwas anderes. Aber ja, es gibt eine Menge Waffen. Aber die bewaffneten Leute sind keine Milizen, sind keine Soldaten. Es sind einfach kriminelle Gruppen.
Aus Verzweiflung oder aus Gier?
Beides, glaube ich.
Macht sie das noch gefährlicher?
Die meisten von ihnen sind sehr jung. Ich erinnere mich, dass ich einige von ihnen kennengelernt habe, weil ich in einem Viertel in Port-au-Prince gearbeitet habe, das unter ihrer Kontrolle stand, und sie hatten wirklich keine politische Meinung. Nein, sie waren nicht einmal gierig. Ich glaube, sie haben den ganzen Tag nur dagestanden. Die meisten von ihnen geben ihr Geld auch direkt aus. Sie trinken es einfach oder rauchen es, die sogenannten Soldaten. Die Anführer versuchen jetzt vielleicht in neue Waffen zu investieren, damit sie neue Soldaten anheuern können, damit sie mächtiger werden. Aber diese Soldaten sind nur Kinder, die keine Perspektive im Leben haben. Sie brauchen einfach etwas Geld, und zwar schnell.
Ja.
Die Welt will diese Konflikte in Gut und Böse einteilen. Ist dies ein Konflikt, bei dem man eindeutig sagen kann, dass diese Gangleute, diese kleinen jungen Leute auf der Straße, die Bösen sind? Ist das so einfach?
Oh, das sind sie. Nein, nein, ich möchte sie nicht in Schutz nehmen. Auf keinen Fall. Nein, versteh mich nicht falsch. Aber ich weiß auch, dass das System schlecht ist, dass sie keine Chancen bekommen haben. Aber sie töten andere arme Kinder, die eigentlich genauso sind wie sie. Das ist es, was sie so groß macht. Denn die, die den größten Preis für diese Situation zahlen, sind die am meisten Gefährdeten. Es sind nicht die Leute, die hinter den Kulissen die Fäden ziehen. Es sind die am meisten Gefährdeten. Das Viertel, in dem alles geschlossen ist, die Schulen, die Krankenhäuser, ist das Viertel, in dem die am meisten gefährdeten Kinder, die gleichen wie die, die eine Waffe tragen, sind. Sie sind nicht die einzigen Bösen. Das muss ich dazu sagen. Es gibt noch ganz andere Böse, die nicht auf der Straße sind und Waffen tragen. Aber sie sind nicht unschuldig.
Siehst du irgendwo eine Lösung? Oder ist das wie dieses Meme, das, die du im Internet sehen kannst? Also müsstest du denn für den Rest deines Lebens unter diesen Umständen leben? Also in Angst, in Gefahr? Du wirst wieder aus deinem Viertel verdrängt, mit Gangs auf der Straße. Oder gibt es da ein Licht am Ende des Tunnels? Sieht man irgendwo Veränderungen?
Ich meine, wir können nicht so weitermachen wie bisher. Ich meine, schon vor der Ermordung des Präsidenten haben wir uns hier in Haiti jedes Jahr angeschaut und gesagt, schlimmer kann es nicht mehr werden. Aber das wurde es. Und jedes Mal, wenn es schlimmer wurde, schrumpfte der humanitäre Raum, aber auch unser Lebensraum, unsere Perspektive, unsere Möglichkeiten. Und ich bin jetzt zu der Erkenntnis gelangt, dass es noch schlimmer werden kann, aber dass es ein Ende haben muss. So kann es nicht weitergehen. So geht es nicht weiter. Es kann nicht so weitergehen. Auch weil wir, wie ich vorhin schon sagte, nur von unseren Vorräten leben. Es sollte also etwas geschehen, denn die neue Entwicklung ist, dass die Menschen aus Port-au-Prince fliehen. Eine der Perspektiven ist, dass Port-au-Prince und auch Pétionville, wo ich jetzt bin, No-Go-Zones werden. Die gesamte Hauptstadt und das Leben werden sich neu organisieren, sich anpassen und woanders einen anderen Weg finden. Das ist schon etwas, weißt du, der Flughafen ist nicht funktionsfähig. Aber ich habe die Information bekommen, ja, 25. März. Ich weiß nicht, welcher Tag das ist. Montag? Ich weiß es nicht. Ja, am Montag. Sunrise, die nationale Fluggesellschaft, wird den Flug von Cape Haïtien nach Le Cay wieder aufnehmen. Port-au-Prince fällt also aus dem Plan. Aber wir können es trotzdem irgendwie hinbekommen. Wir finden einen Weg. Jemand hat es Resilienz genannt. Viele Haitianer haben es satt, als resilient bezeichnet zu werden, weil sie ganz normale Menschen sein wollen, die einfach das Leben genießen und nicht ständig resilient sein wollen, weil sie keine andere Wahl haben, als resilient zu sein. Aber sie hätten lieber andere Möglichkeiten. Aber wie gesagt, man passt sich einfach an. Wenn man nicht stirbt, passt man sich an. Und das ist es, was Haiti als Land tut. Wir akzeptieren die Situation und finden kreative Lösungen, um zu überleben.
Wie reagiert euer Nachbarland, die Dominikanische Republik, auf die ganze Situation? Bietet sie Unterstützung an oder machen sie einfach die Grenzen dicht?
Ganz und gar nicht. Ich werde hier einen diplomatischen Zwischenfall auslösen. Nein, wir sind auch in der Dominikanischen Republik tätig. Wir haben ein Büro in Santo Domingo. Wir haben dominikanische Partner, die mit uns an einem unserer aktuellen Projekte arbeiten. Aber aus politischer Sicht sind die Beziehungen extrem angespannt. Und es ist, Ich meine, die Dominikaner werden bald einen neuen Präsidenten wählen. Der derzeitige Präsident hat im September letzten Jahres die Grenze zu Haiti geschlossen, weil ein Bewässerungskanal an einem Fluss gebaut wird, der entlang der Grenze im Nordosten von Haiti verläuft. Die Maribaru-Ebene und der Rivière-Massacre, der Massacre-Fluss und die Haitianer ergriffen die Initiative, einen Kanal zu graben, um das gemeinsam verwaltete Wasser zur Bewässerung einiger Felder auf der haitianischen Seite zu nutzen. Und das wurde von der dominikanischen Behörde als Argument benutzt, um zu sagen, dass die Haitianer den Geist eines Vertrages verraten hätten, der unterzeichnet wurde, um die Nutzung dieses Wassers zu verwalten. Sie verschärften ihre Haltung gegenüber Haiti und schlossen die Grenze bis zum Ende des Jahres, bis zum 23. Dezember, glaube ich. Als die Grenze offiziell wieder geöffnet wurde. Das war auch eine sehr kontraproduktive Maßnahme für die Dominikaner, denn schließlich ist es eine Insel und besonders an den Grenzen profitieren beide Gemeinschaften von dem Austausch. Die Haitianer haben also einen Preis bezahlt, aber auch die Dominikaner haben einen Preis bezahlt. Davon abgesehen sind die Dominikaner heute nicht. Ich meine, die derzeitige Regierung ist auch nicht der beste Freund der Haitianer.
Wenn ich als Europäer, als Deutscher helfen will, wie kann ich dann helfen, wenn die Gangs alles kontrollieren, wenn ich zum Beispiel etwas Geld spende, um eine NGO zu unterstützen? Kommt dann dieses Geld wirklich in Haiti an oder wird es von den Banden abgefangen, bevor das Geld irgendeine Wirkung hat?
Ich antworte als Mitglied einer NRO. In einem von Gangs kontrollierten Umfeld ist das extrem heikel. Der Schlüssel, der hier den Unterschied ausmacht, ist, wie man die Personen identifiziert, die Anspruch auf das Geld haben und wie man diese Person schützt. Es gibt Wege, dies zu tun. Und es gibt NROs, die in den Gemeinden sehr gut etabliert sind, die schon seit Jahren in den Gemeinden arbeiten, bevor es zu dieser Situation kam. Und sie haben eine Arbeitsweise. Sie haben die Anerkennung der Gemeinde und sie können sicherstellen, dass das Geld an die richtigen Leute geht. Aber ja, man muss Maßnahmen ergreifen, denn wenn man anfängt, Geld an irgendjemanden zu überweisen, dann wird die Gang 30% Steuern verlangen. Ich kenne Fälle davon. Es sind 30%. Ich weiß sogar, wie hoch sie dich besteuern. Nein, aber es gibt Möglichkeiten, es auf diese Weise zu machen. Außerdem vermeidet man es, Bargeld zu benutzen. Sie verwenden Gutscheine. Es gibt Möglichkeiten, das Risiko zu mindern. Und ich meine, viele NROs vor Ort haben die Erfahrung und die Kapazität, das möglich zu machen.
Ich habe ja am Anfang erzählt, dass wir planen, nach Haiti zu kommen, um einen Film über die derzeitige Situation zu drehen. Wie ist deine? Würdest du sagen, dass das eine gute Idee ist oder würdest du sagen, dass es eine sehr schlechte Idee ist, hierher zu kommen? Weil es ziemlich gefährlich, hierher zu kommen ist und eine Reportage zu machen?
Okay, es ist gefährlich. Ich meine, alle Botschaften, alle... Der Rat ist nicht, nach Haiti zu reisen. Aber Haiti ist nicht Port-au-Prince. Mhm. Die andere Frage ist, habt ihr vor, nach Port-au-Prince zu reisen? Aber dann, nach Port-au-Prince fliegt man nur noch mit einem Hubschrauber ein oder aus. Es gibt keine Möglichkeit, über eine Straße nach Port-au-Prince zu kommen. Obwohl, das stimmt gar nicht, dass es keinen Weg gibt. Aber wenn man auf der Straße nach Port-au-Prince kommt, muss man einen Gang-Checkpoint passieren. Normalerweise bezahlt man die Durchfahrt. Dann hängt es von der Tageslaune des Mannes ab, welche Art von Mann sie am Checkpoint antreffen. Er kann beschließen, dich zu entführen. Also, ja, es ist gefährlich, nach Haiti zu kommen. Aber, ja, ich denke, dass...
Würden Sie es wirklich wagen, einen deutschen Journalisten zu entführen? Denn das könnte...
Oh ja, es kommt darauf an, welche Gang. Ich meine, Sie haben 17 amerikanische Missionare gekidnappt.
Ja, aber Missionare sind dann nochmal was anderes als Journalisten.
Sie haben einige dominikanische Journalisten entführt, Aber Dominikaner sind keine Deutschen. Die Wahrnehmung ist anders.
Ja, das ist zynischerweise wahr. Dominikaner sind keine Deutschen. Das ist interessant, weil ich finde es sehr wichtig, sich das anzugucken und darüber zu berichten, weil wir müssen verstehen, was dort passiert.
Nein, aber ich würde euch nicht empfehlen, die Straße zu nehmen, denn es ist nicht so, dass es unmöglich ist. Es gibt immer noch Menschen, die die Straße nehmen. Von den 330.000 Binnenflüchtlingen haben 33.000 Port-au-Prince verlassen, wie ich heute Morgen in einem IOM-Bericht gelesen habe. Sie haben also nicht das Geld, um einen Hubschrauber zu bezahlen. Sie haben die Straße genommen. Sie sind also durch diesen Kontrollpunkt gefahren und haben es sicher geschafft. Ich würde Ihnen nicht dazu raten, aber es gibt Hubschrauber, es gibt einige dominikanische Unternehmen oder andere Unternehmen, die für 10.000 pro Kopf und Strecke einen Hin- und Rückflug anbieten.
10.000 US-Dollar.
Das ist das Minimum. Dann habe ich in den sozialen Medien gesehen, dass es 15.000 sind, um sicher rein und rauszukommen.
Das ist sehr teuer.
Ich weiß, ich stimme zu. Deshalb können sich die Haitianer das auch nicht leisten. Sie haben die Straße genommen. Aber es gibt einen sicheren Weg, um rein und rauszukommen. Der Helikopter landet also nicht auf dem internationalen Flughafen. Er landet in der Nähe von El Rancho, in der Gegend von Petronville. Und dann kann man sicher in eines der Hotels gehen, die mehr oder weniger sicher sind. Aber das gilt für heute. Ich kann dir nicht sagen, wie es in einer Woche sein wird.
Wer kümmert sich um die Opfer? Wer kümmert sich um die vergewaltigten Frauen, die Söhne, die ihre Mütter verloren haben, die Mütter, die ihre Söhne und Töchter verloren haben, die Ehemänner, die ihre Familien verloren haben? Wer kümmert sich in diesem Moment um diese zutiefst traumatisierten und kranken Menschen?
Jetzt versuchen wir, lokale NROs zu unterstützen, die dies tun. Es gibt... Wie gesagt, wir haben kein Team vor Ort, wir haben keinen direkten Kontakt zu den Gemeinden, aber es gibt NROs vor Ort, die das tun. Und wir stehen mit einigen von ihnen in Kontakt, nämlich mit SOFA, Solidarité Femme Haitian. Das ist eine NRO, die 1986 gegründet wurde und sich um die Überlebenden geschlechtsspezifischer Gewalt kümmert. Und sie sind immer noch im Einsatz, trotz der Angriffe und der Gewalt, die sie in ihren Häusern erleben. Aber sie sind immer noch da und wir wollen sie unterstützen, damit sie ihre Arbeit fortsetzen können.
Welche Art von geschlechterbasierter Gewalt erleben die Menschen dort, wenn du mit ihnen sprichst? Was erzählen sie dir?
Ich meine, ich habe immer gesagt, dass Haiti eine ziemlich gewalttätige Gesellschaft sein kann, auch häusliche Gewalt, wie in jedem Land, aber das ist auch in Haiti eine Realität. Aber zu allem Überfluss gab es in den letzten Monaten im Zusammenhang mit dem Bandenphänomen auch noch eine Menge massiver kollektiver Vergewaltigungen. Als ich die Gangs beschrieb, die mitten in der Nacht in ein Viertel stürmten, Häuser niederbrannten und die Menschen vertrieben, schlugen sie die Menschen auch. Sie vergewaltigten die Frauen. Sie töteten die Menschen. Das ist ein Teil der Art und Weise, wie sie gegen die Bevölkerung vorgehen. Ich habe also etwas gelesen. Ich gebe nicht gerne viele Zahlen an, denn in Haiti sind sie immer ein bisschen kompliziert. Aber es gab eine Studie über 300 Frauen, die Vertriebenen, die letztes Jahr durchgeführt wurde. Und von diesen 300 Frauen wurde eine von 5 vergewaltigt. Das ist eine ziemlich schlimme Situation.
Was glaubst du, wie kann in dieser Umgebung eine Gesellschaft sich wieder gesund entwickeln? Wie kann daraus eine gesunde Gesellschaft entstehen? Das wirkt auf mich so, als bräuchte das ganze Land eine Therapie.
Ja, das ist wahr. Es ist wahr. Und das ist auch die Aufgabe dieser Organisation. Sie arbeiten nicht nur an der Unterstützung für die Überlebenden. Sie arbeiten auch am Umfeld, an den Gemeinden, an einer präventiven Aufklärungskampagne. Aber auch an der Bekämpfung der Stigmatisierung und an einem gemeinschaftsbasierten Heilungsprozess. Und es ist komplex, weil die interne Flucht eine weitere Ebene der Komplexität hinzufügen kann. Denn selbst in städtischen Gebieten ist es ziemlich komplex, von Gemeinschaft zu sprechen. Auf dem Land, vor allem in den Slums dieser riesigen Ballungsräume, ziehen die Menschen oft ein, aber sie gehören keiner Gemeinschaft an. Es gibt keine gemeinsamen Interessen, nichts, was sie wirklich miteinander teilen. Und dann kommt noch die Flucht hinzu, sodass man nicht einmal mehr in der eigenen Nachbarschaft wohnt, sondern einfach irgendwo anders eine Unterkunft findet. Nun, es ist sehr schwierig, von Gemeinschaft zu sprechen. Aber ja, auch wir haben in unserer Strategie, unserer letzten Strategie, den Akzent auf Partizipation, Staatsführung und Bürgerschaft gelegt. Denn das ist die Grundlage. Man muss damit anfangen, der Einzelne spielt eine zentrale Rolle. Aber der Einzelne ist nicht die ganze Insel. Ich meine, man muss mit einer Gemeinschaft zusammenarbeiten. Man muss ein Gefühl der Zugehörigkeit entwickeln. Und das kann man erreichen, wenn man ein gemeinsames Interesse findet. Etwas, für das die Menschen bereit sind, sich zu engagieren. Etwas, das sie gemeinsam besitzen. Und ja, es ist ein langer Prozess. Man baut es nicht über Nacht auf.
Ich weiß nicht, ob das eine dumme Frage ist, aber als ich in Haiti war, war ich überrascht, wirklich überrascht, wie tief der Voodoo-Glaube in der Kultur verankert ist. Wie man mit Fremden umgeht, was ein böser Geist ist, was kein böser Geist ist. Ich wurde begrüßt, indem ich das frische Blut einer Ziege trinken sollte, weil ich Teil von einem Voodoo-Ritual war. Denkst du, wenn man den Bokor fragt oder den guten Priester, weil es gibt ja eine böse Version und eine gute Version des Priesters, glaubst du, wenn du, dass es helfen könnte, diesen Konflikt beizulegen oder zu beruhigen, wenn man mit diesen Bokor zusammenarbeitet, weil du die Probleme innerhalb der Bevölkerungsgruppen erwähnt hast?
Ja, aber ich denke, Voodoo ist gut und schlecht. Voodoo kann eine Chance sein, aber in Grandance, das ist eine der ländlichen Abteilungen, wo die meisten Gangmitglieder herkommen. Oft kehren diese Gangmitglieder in ihre Heimatstädte zurück, um sich mit einem Voodoo-Priester zu treffen und eine Zeremonie abzuhalten, um sich unverwundbar machen zu lassen.
Ah, da gibt es Rituale für?
Ja, es gibt Rituale und sie glauben daran. Ich habe mit Leuten gesprochen, die wirklich glauben, dass sie von einer Kugel nicht getroffen werden können, weil sie dieses Ritual durchlaufen haben. Sie sind unverwundbar und sie glauben es und alle glauben es. Aber die Bevölkerung in Grandance hat einige Voodoo-Priester umgebracht, weil sie nicht wollen, dass sie diese Zeremonie für die Anführer der Gangs durchführen. Auf der anderen Seite glaube ich, dass Voodoo, wie auch die kreolische Sprache, eine gemeinsame Basis, einen gemeinsamen Nährboden für eine Gemeinschaft, eine Nation sein kann.
Ja, eine Identität.
Aber der Punkt ist, dass auch Voodoo mit gegensätzlichen Interessen wahrgenommen wird und auch gelebt wird. Und aktuell ist Voodoo eher Trennung als Vereinigung. Ja, aber ich verstehe deinen Standpunkt. Da hast du recht, aber gerade funktioniert es nicht.
Es ist wirklich traurig, ein Land zu sehen, das so geteilt, zerklüftet und gespalten ist wie Haiti. Und jetzt, wo ich mit dir spreche, scheint mir das extrem schwierig, dieses ganze Problem zu überkommen. Wenn man sich die USA anschaut, braucht man eigentlich nur zwei jüngere Kandidaten. Dann würden die Leute vielleicht nicht nur für Trump wählen, weil sie Biden nicht wählen wollen. Das kommt mir irgendwie einfacher zu lösen vor. Aber in Haiti, da gibt es keine eindeutige Lösung. Es gibt kein Lass uns das versuchen, lass uns das Land einfach mit Geld überhäufen, lass uns Schulen bauen. Das funktioniert alles nicht, weil das Geld dann irgendwo anders hinfließt und Schulen von den Gangs beeinflusst sind und die Voodoo-Priester verlieren auch an Einfluss. Es ist wirklich schwierig.
Nein, das ist es nicht. Und genau deshalb sind wir hier. Weil die einfachen Lösungen nicht anwendbar sind. Ich meine, ich denke, alle Lösungsansätze der Welt sind in Haiti ausprobiert worden. Und es kann eine projektbasierte Initiative sein. Es kann etwas sein, das man ausnahmsweise mal macht, ein Pilotprojekt. Ich meine, man braucht wirklich eine gemeinsame Anstrengung und eine starke haitianische Führung. Und davon sind wir noch weit entfernt. Aber es gibt eine Zivilgesellschaft. Es gibt starke, gebildete, visionäre, motivierte, loyale, ehrliche, schöne Haitianer. Es gibt viele von ihnen. Und sie haben es irgendwie geschafft, eine gemeinsame Plattform zu haben. Ich denke, dass man dort ansetzen muss. Denn es gibt auch viele Haitianer, die sich immer noch für dieses Land engagieren, trotz der enormen Abwanderung von Fachkräften, die Haiti erlebt hat, vor allem im letzten Jahr, als mehr als 130.000 Haitianer in einem Jahr nur wegen des Biden-Programms gegangen sind.
Eine kleine Einordnung. Unter dem Biden-Programm versteht man ein Programm des US-Präsidenten, in dem monatlich bis zu 30.000 Menschen aus Kuba, Haiti, Nicaragua und Venezuela unter bestimmten Voraussetzungen in die USA einreisen können.
Trotzdem gibt es immer noch Haitianer, die hier bleiben wollen. Sie wollen nicht, dass ihr Land durch Gewalt und das Gefühl, dass es ein hoffnungsloser Fall ist, einfach ausgelöscht wird. Ich denke also, dass man genau hier ansetzen muss.
Was lieben die Haitianer in ihrem Land? Was ist es? Was hält sie da?
Oh, der Stolz, den haben sie, ich meine, sie glauben an sich. Ich meine, sie haben gegen Napoleon gewonnen.
Ich wollte eigentlich sagen, dass Haiti das einzige Land ist, in dem ein schwarzer Mann die Möglichkeit...
Nein, das ist die erste Republik, die mit dem Einsatz von Sklaven, schwarzen Sklaven, gegen die stärkste Armee in Europa gegründet wurde.
Ja, denkst du, dass das auch das Selbstbewusstsein der Gangs erklärt, dass ihr Stolz vom Selbstbewusstsein der Vergangenheit zehrt?
Ich glaube, das ist das Problem mit dem historischen Mythos. Du kannst so formen, wie es deinen Interessen entspricht. Ja, das kann sein.
Glaubst du, dass Barbecue mir ein Interview geben würde?
Auf jeden Fall, er liebt es. Ich glaube, es gibt eine Warteliste, auf der man sich eintragen lassen muss.
Meine letzte Frage. Wenn ich noch in diesem Jahr nach Haiti komme, würde ich dich sehr gern treffen. Würden wir dann irgendwo draußen was essen gehen oder würden wir eher drinnen bleiben und kochen?
Es gibt ein Couvre-feu in Port-au-Prince, eine Ausgangssperre. Wenn du also essen gehen willst, kannst du gehen. Ich meine, es gab noch, ich weiß nicht. Letzten Samstag war ich auf dem Hügel und mein Kollege ging japanisch essen, aber nur mittags, weil Ausgangssperre herrscht. Wie ich schon sagte, diese Woche, ja, in ein paar Wochen, mal sehen.
Thank you very much.
Vielen Dank, das war wirklich sehr informativ.
Danke dir, tschüss.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann bitte abonniert ihn, zum Beispiel indem ihr auf Spotify auf die Glocke klickt und empfiehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt einen Themenvorschlag? Kein Problem, schreibt uns einfach eine E-Mail an amr@pqpp2.de. Oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür einfach auf Instagram unter unserem Alles muss raus Kanal. Den Link findet ihr unten in den Shownotes. Alles muss raus ist eine Produktion der PQPP2 GmbH. Neue Folgen erscheinen dienstags und freitags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Moderiert wird Alles muss raus von Thilo Mischke. Redaktion: Thilo Mischke, Kaspar Dudek, Marlon Plaas, Amira Mustafa, Sarah Golz. Social Media: Sarah Golz und Marlon Plaas. Die Titelmelodie hat Martin Seifert komponiert. Audioproducer: Leo Ebert Glang. Um die Vermarktung kümmert sich Podstars bei OMR. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in unseren Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.